Ja, der Weg in den Profifußball ist oft klassisch und geradeaus, aber es gibt ihn auch mit Umwegen und Kurven und auch mit Hindernissen. Und so einen Weg haben wir heute besprochen.
Episode 3: Fußballromantik auf dem zweiten Bildungsweg.
Nicht leicht heben, über den Dorf,
rüber
weg,
einfach mal lucken.
Ja, Tobi, da sind wir wieder. Fußballromantik ist immer noch unser Thema und das haben wir auch diesmal wieder intensiv bearbeitet. Schön, dass du das auch wieder mit mir hier zusammen gemacht hast. Und wir haben heute mit jemandem sehr Besonderes gesprochen, oder?
Ja, mit Henrik Weidand. Viele kennen ihn wahrscheinlich noch als Ex-Profi von Hannover 96. Einer, der, glaube ich, einen ganz besonderen Blick auf die Fußballromantik hat, weil... Wenn ich ehrlich bin, wir versuchen ja in diesen Folgen, die wir hier gerade machen, diese Blicke auf den Fußball quasi wiederzugeben, zu erfahren, was der Fußball mit den Menschen macht. Und ich glaube, du hast so einen ganz besonderen Blick darauf, weil du jahrelang Profi warst. Andere haben den Blick von Fans oder, wie wir es gehört haben, von Kneipiers oder Trikotdesignern. Und Henrik ist jemand, der quasi zwei Blicke hat, denn der hat als Kreisliga-Fußballer angefangen, war dann Profifußballer für 5 Jahre in Hannover und hat dann auch ganz urplötzlich wieder aufgehört.
Ja, und jetzt sagst du Ex-Profi, das könnte man jetzt denken, man sitzt jetzt hier heute mit einem 50-Jährigen zusammen. Nein, Henrik ist 29, hat mit 27 seine Karriere beendet, also noch gar nicht so lange her. Und wie das Ganze angefangen hat, wie es dann auch zu Ende gegangen ist, das war sehr interessant und da hören wir jetzt mal rein. Ja, Henrik, wir haben ja heute mit dir nicht nur den Ex-Profi zu Gast, sondern auch den Steuerberater Henrik Weidand, und das ist natürlich sehr speziell, wirst du sicher auch oft genug schon angesprochen worden sein auf diese Geschichte. Trotzdem können wir eigentlich nur hier und heute mit einer Frage starten, nämlich: Macht der Gesetzgeber genug in Sachen verdeckte Gewinnausschüttung in Konzernstrukturen?
Da hat jemand gekramt, was ich im Studium so schreiben musste. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. An der Stelle muss ich leider direkt was sagen. Ich bin noch kein Steuerberater und muss es an der Stelle, glaube ich, auch sagen. Ja. Sonst fühlen sich viele Steuerberater im Land auf die Füße getreten. Es ist nämlich ein geschützter Beruf und ich probiere mich dieses Jahr im Sommer erst in dem Examen. Mhm. Und bevor ich das nicht abgeschlossen habe, glaube ich, darf ich mich gar nicht so nennen.
Ja, aber du hörst unsere Überzeugung, dass wir dir das absolut zutrauen, dass du das ab Sommer bist.
Da freue ich mich aber. Vielen Dank.
Ne, also da sind wir doch optimistisch. Ja, wir starten ja eigentlich auch mal ganz normal, nicht mit solchen Fragen rein, wenn wir hier Gäste haben, sondern einfach mit der wichtigsten Frage. Wie geht's dir denn heute?
Ja, sehr gut. Normaler Dienstag. Ich komme gerade vom Büro und direkt an den Rechner, ans Mikro und ein bisschen quatschen. Also ja. Mir geht's super.
Sehr schön.
Du hast ja vor 2 Jahren ungefähr deine Karriere beendet oder zumindest angekündigt, deine Karriere beenden zu wollen, um eben Steuerberater zu werden, und das mit gerade mal 27 Jahren. Wie oft juckt es dir denn an so einem Dienstagabend wie heute in den Füßen und du denkst, Mensch, ich hätte ja heute auch auf dem Trainingsplatz stehen können?
Ja, schon.
Ich wollte gerade sagen, du wolltest auf Champions League hinaus Dienstagabend.
Könnte ja sein.
Ja, wobei, da war ich ja nicht. Also von daher, nee, aber Dienstagabend, ich hätte jetzt eher gesagt Kreisliga-Trainingstag. Da kam ich nämlich ja auch her. Natürlich juckt das. Das ist jetzt 1,5 Jahre her und es ist alles gut so, wie es ist, um es mal vorwegzunehmen, aber natürlich juckt das. Ich versuche schon ab und zu meine Jungs, irgendwie jetzt mal Kollegen, mit denen ich ehemals zusammengespielt habe, zusammenzukriegen, damit wir irgendwie hobbymäßig noch auf irgendeinem Platz mal ein bisschen unterwegs sind, weil sonst flippe ich aus.
Ja, das können wohl auch Steuerberater ausflippen, ne? Das soll ja auch so sein. Ihr seid ja auch nur Menschen in dem Sinne. Ja, wir haben ja hier jetzt so in den nächsten Wochen, auch in den letzten 1-2 Wochen, so dieses Thema Fußballromantik, was wir so ein bisschen unter die Lupe nehmen, wo wir ein bisschen, ja, ein paar Storys sammeln aus verschiedenen Richtungen und verschiedene Blickwinkel einnehmen. Kannst du vielleicht so mit deinen Worten mal beschreiben, was du so wirklich mit Fußballromantik verbindest?
Boah, also Fußballromantik ist ja, glaube ich, ein Begriff, der subjektiv geprägt ist. Das heißt, jeder, glaube ich, versteht was anderes drunter. Und wenn ich das jetzt beantworten müsste, würde ich, glaube ich, recht schnell auf Leidenschaft gehen. Hm. Also Leidenschaft ist ja für mich eigentlich, wenn ich etwas mache, womit ich mich super wohlfühle, worin ich Spaß habe, wodurch ich ein anderer Mensch werde, dann ist das für mich Leidenschaft. Und dann könnte ich das in die Schublade Romantik packen, weil dann geht man weg von, und das ist ja im Profibereich, ist es so, es ist ein Beruf, es ist Arbeit irgendwo auch jeden Tag, hin zu einem Hobby, zu etwas, was ich gerne mag. Und dann gerade im Bereich Profisport oder in diesem Fall sogar Profifußball, ist es natürlich ein Geschenk, wenn man in dem Bereich, in dem man arbeitet, natürlich auch eine Menge Leidenschaft hat. Und Fußballromantik ist, glaube ich, dann vielleicht auch eher geprägter Begriff von dem Fan, der dahinter steckt, der letzten Endes natürlich auch dem Spieler, dem er zujubelt oder einer Mannschaft, natürlich auch ein gewisses Identifikationspotenzial zumisst und sich was vorstellt, wenn er an diese Mannschaft denkt oder wegen dieser Mannschaft ins Stadion geht. Und dann kommen eben recht schnell ja auch so Geschichten, die hinter den Spielern stecken, zum Tragen. Und an der Stelle wird Fußballromantik, glaube ich, groß geschrieben, weil man dann auch die Nähe wieder zu dem Fan oder die Brücke zu dem Fan schlägt, dass quasi dahinter jedem Fußballprofi ja eigentlich auch ein normaler Mensch steckt, der ein ganz normales Leben geführt hat bis zum Profi oder auch parallel zum Profi-Dasein auch führt. Und das ist für mich Fußballromantik.
Ja, und das ist ja auch schön, dass jeder das so ein bisschen auch für sich selbst interpretieren kann. Und du sagst es ja selbst, Geschichte hinter diesem Fußballprofi. Und die ist halt nun mal bei dir relativ, ja, schon unterschiedlich zu den meisten, würde ich jetzt mal sagen, die ich so kenne oder auch nicht kenne, aber zumindest erlebt habe. Du hast in der Jugend nie ein Nachwuchsleistungszentrum gesehen. Du hast in der Kreisliga mit Herrenfußball begonnen. Das klingt ja schon so, als wenn so dieses, ja, Fußballromantik eher für dich so eine Kreisliga-Romantik gewesen ist, ne? Also kalte Duschen, Flasche Bier nach dem Training, Derby gegen's Nachbardorf, solche Geschichten, oder?
Absolut. Es sind genau die drei wesentlichen Dinge, die zu Kreisliga-Fußball auch gehören. Ja, es ist im Grunde, da fing es bei mir an und das ist, ich sag mal, ich war 18, als ich dann ja mein erstes Herrenjahr in der Kreisliga spielte, dass das dann ein paar Jahre später irgendwo im Fußball-Oberhaus weiterging, war natürlich wirklich ehrlicherweise nicht abzusehen.
Hast du eigentlich jemals vom Profifußball geträumt zu der Zeit?
Ehrlicherweise nein. Klares Nein. Ich war recht früh mit dem Gedanken zufrieden und früh meine ich jetzt wirklich schon im Jugendbereich. Hauptsache ich habe meine guten Jungs um mich rum, meine Kumpels, mit denen ich auch zur Schule gehe, spiele Fußball. Leidenschaft Fußball war immer da und wird sehr groß auch. Aber dieses Leistungsprinzip dahinter, höher, schneller, weiter, hatte ich ehrlicherweise nicht. Also ich hatte nicht diesen Wunsch, die Männer, sag ich mal, die ich abends im Fußballfernsehen sah, dann irgendwie oder denen auch nachzueifern und zu sagen, da will ich mal hin. Also das hatte ich nicht.
Also vielleicht nicht den Wunsch, aber hattest du trotzdem irgendwie das Gefühl, dass du trotzdem mit dem, was du machst, gerade im Jugendalter, besser bist aber als die anderen? Also dass du etwas besser kannst, irgendwo, dass die Anlagen zumindest dafür da sind?
Ja, sicherlich ist das hier und da mal aufgefallen. Vielleicht auch dann, als man ja gerade als Stürmer dann auch öfter mal auf der Scorerliste stand. Aber ich glaube, gerade dann oder spätestens dann hat der Gedanke aufgehört. Also ich habe nie weitergedacht und gesagt, naja, das könnte ich doch eigentlich eine Ligahöhe auch mal probieren. Also das hatte ich ehrlicherweise lange Zeit nicht.
Das ist ja eigentlich schon ein bisschen anders zu dir, Felix, oder? Also hast du das so gehabt, dass du entspannt mal als Jugendfußballer Fußball spielen konntest? Oder ich meine, wir haben ja in der letzten Folge drüber gesprochen, wie du mit dem Hansa Rostock-Trikot quasi groß geworden bist. Und ja, das war wahrscheinlich schon schnell eine andere Richtung.
Ja, oder? Und da war der Gedanke relativ schnell klar, dass wir da hoch wollen. Und das war ja irgendwie immer das Ziel. Die ganze Familie hat dafür gearbeitet. Wir haben natürlich auch schnell gemerkt, dass wir relativ erfolgreich damit sind und besser als zumindest die Gleichaltrigen, das schon. Das war schon mehr dann auch oder schneller Richtung Leistung getrieben. Das auf jeden Fall. Aber ich finde es halt so mega spannend, auch, du hast ja gesagt, der Hendrik, jetzt, er hat nicht kein Nachwuchsleistungszentrum gehabt, dass es solche Wege gibt. Und das finde ich ja einfach auch wichtig, dass, und das glaube ich auch, dass du auch damit zu einem gewissen Vorbild für Jungs geworden bist, die auch sagen, oh, jetzt spielen wir hier noch mit 17, 18 irgendwo Bezirksliga, Verbandsliga, was auch immer. Aber wenn wir ja dran glauben, gibt es diesen Weg da hoch. Gab es da vielleicht schon Beispiele, wo auch einige auf dich zugekommen sind, hey, wie hast du das gemacht, dass du da dich auch irgendwie so als Vorbild empfunden hast?
Absolut, und du sprichst es auch direkt an, gerade natürlich im Jugend- und Kinderbereich. Ne, da hat man dann schon, und das ist ja irgendwie auch das Größte als Fußballprofi, kann man ja Kindern relativ einfach ein Geschenk machen oder ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, indem man kurze Sätze mit ihnen wechselt oder eben Bilder macht, Unterschriften. Und da fallen halt eben auch oft diese Fragen fielen eben diese Fragen wie, sag mal, was muss ich machen, damit ich da auch spielen darf? Ne? Und es ist so ehrlich, aber natürlich auch schwer zu beantworten, weil mehr als das, was offensichtlich ist, und da gehört leider, in dem Fall leider, natürlich auch eine große Portion Glück dazu und Zufall, kann ich denen natürlich auch nicht sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich aber auch diese klassischen Kriterien wie Fleiß, Nachdruck, letzten Endes auch Überzeugung von sich selbst natürlich enorm wichtig. Und das kann man natürlich auch nicht einfach weglassen, ne? Ehrlicherweise.
Werbung.
Ja, liebe Leute, es ist wieder soweit. NordVPN, unser treuer Partner, ist wieder am Start. Und Ich habe euch ja schon oft genug erzählt, ne, dass ich es nutze, um dann auch US-Sport zu schauen, gerade Golf und so weiter. Und Sport ist ja ein ganz wichtiges Thema, aber es gibt ja auch Entertainment und Unterhaltung. Und die wollte ich ja bieten beim Duell um die Welt, was ausgestrahlt wurde, auf ProSieben. Und jetzt ist es so, dass wir Freunde auf Mallorca haben. Und dann haben wir so einen Tag danach, nach der Sendung, mit denen so ein bisschen geschrieben und die meinten, nee, wir haben es nicht gesehen, hier ist der Geoblocker drin. Da habe ich gesagt, es kann ja nicht wahr sein, dass ich hier für NordVPN spreche und meine Freunde das nicht benutzen. Da habe ich sofort mal hier gesagt, ich brauche nochmal das Briefing, das schicke ich rüber, da können sie sich erstmal ganz genau durchlesen, wie das funktioniert und dann können sie mich auch bewundern, wie ich da beim Duell um die Welt mein Leben riskiert habe. Von daher konnte ich da schon mal helfen und ich hoffe, das kann ich auch bei vielen anderen. Denn ja, Sport und Unterhaltung habe ich erwähnt. Es ist aber auch, wenn ihr reist, wenn ihr unterwegs seid, ne, da könnt ihr die zahlungspflichtigen Abos auch im Urlaub benutzen, egal wohin du gehst. Du kannst da immer sicher auf deine Inhalte deines Heimatlandes zugreifen. Zum Verständnis nochmal, du änderst einfach deinen virtuellen Standort. Und ja, dann ist egal, wo du hinfliegst, in welchem Hotel du bist oder auch deine Abos aus anderen Ländern zu einem günstigen Preis erhalten kannst. Also das lohnt sich doch auf jeden Fall. Ja, was natürlich auch ein ganz wichtiges Thema ist für uns alle und das ist ja auch egal, wo man ist, ist natürlich die Cybersicherheit und Privatsphäre. Und mit dem NordVPN kannst du deine Online-Aktivitäten vor deinem Internetanbieter oder vor Hackern, die deine Verbindung überwachen, schützen und auch deine Verbindung verschlüsseln, um die Nutzung öffentlicher WLAN-Netzwerke sicherer zu machen. Das sind doch wieder mal nur Vorteile, die ich hier genannt habe. Und wenn es meine Freunde hinkriegen, dann kriegt ihr das auch hin. Also NordVPN und ihr seid auf der sicheren Seite und könnt alles überall schauen. Und um das Ganze noch ein bisschen einfacher für euch zu gestalten, gibt es eine kleine Aktion über den Link nordvpn.com/luppen und mit dem Code Luppen erhält man jetzt einen exklusiven Mega-Rabatt und 4 Monate zusätzlich kostenfrei auf den 2-Jahres-Plan dazu. Es ist völlig risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und ja, wie versprochen, den Link und weitere Infos gibt's wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Jetzt aber nochmal so speziell auf deine Geschichte, vielleicht kannst du das für die ganz wenigen, die es noch nicht wissen, so ein bisschen skizzieren. Du hast eben gesagt, du hast mit 18 noch Kreisliga gespielt, bis dann nach nur einem Jahr, natürlich, wer kennt ihn nicht, zum 1. FC Egersdorf Langreda gewechselt. Das habe ich jetzt abgelesen, hat man vielleicht gehört in meiner Stimme.
Germania Egersdorf Langreda, genau.
So von dem Punkt an, so kannst du vielleicht mal so skizzieren von, sag ich mal, dem Alter 19 bis 21, 22, wie dein Weg dann so verlaufen ist.
Ja, ich kam als klassischer Kreisligaspieler, 19 Jahre, in eine Oberligamannschaft und ich war auch dementsprechend drauf. Also ich war nicht austrainiert, ich war taktisch nicht geschult, ich war technisch nicht geschult, war ein relativ, und es lag letzten Endes, da konnte ich nichts für, ein relativ robuster, großer Spieler, relativ schnell auch, trotz Gewicht, sag ich jetzt mal, und hatte dann nicht dieses Problem, was, ich sag mal, viele A-Jugendspieler haben, diesen Sprung in Herrenbereich, den muss ich körperlich ja auch darstellen können. Und das dauert ja meistens seine Jahre. Das ging bei mir recht schnell, deswegen hatte ich dieses Problem nicht, dass ich das erstmal adaptieren musste. So, und dann kam ich in eine Oberligamannschaft, war aber ehrlicherweise total überfordert. Alle Spieler um mich rum haben wenigstens, ich sag mal, im Landesliga- oder Oberliga-Bereich, im Jugendbereich dann auch trainiert und gespielt und dementsprechend waren sie auch ausgebildet. Viele auch aus irgendwelchen Akademien. Und das hat man natürlich deutlich gesehen. Und ich habe, glaube ich, dann von einer Fähigkeit profitiert, die mir letzten Endes auch die Tür geöffnet hat. Und zwar, dass ich mich anpassen kann relativ schnell. Dass ich versuche, schnell zu lernen, zuhöre, Dinge umsetze. Und an der Stelle wurde es dann, ich sag mal, nach dem ersten halben Jahr sichtbar, dass es doch funktionieren kann. Klar, viele Einsätze nur von der Bank aus und im ersten Jahr relativ wenig Einsätze insgesamt. Aber dennoch bin ich nicht nach dem Jahr da rausgegangen und habe gedacht, okay, das war nett und schön oder ich gehe wieder zurück. Aber man hat schon gesehen, dass ich, oder ich habe für mich empfunden, dass ich da nicht ganz fehl am Platz war. Und dann ging das weiter, sind noch in die 2. Oberligasaison. Die lief dann für die Mannschaft auch deutlich besser und für mich auch. Dann sind wir aufgestiegen in die Regionalliga. Und das ist natürlich dann auch für den Verein, aber für jeden Spieler in dem Verein natürlich auch ein Sprung in einen Bereich, wo die Aufmerksamkeit natürlich eine ganz andere ist. Auch wenn wir als Egesdorf ein Dorfverein waren oder sind, der im Grunde eigentlich sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit genießt, warst du in der Regionalliga Nord dann schon irgendwo auf einer Plattform, wo du wahrgenommen wurdest. Und das verhalf mir natürlich aber auch dazu, dass man sich erstens mit anderen Qualitäten messen durfte am Wochenende und natürlich dann irgendwo auch eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt hat. Nicht zuletzt dann eben auch bei Hannover 96.
Aber an dem Punkt vielleicht schon nochmal, wo du sagst, Regionalliga gespielt, dann hattest du da schon das Gefühl, okay, hier ist für mich so auch, das ist die Endstation, das ist für mich schon, sag ich mal, jetzt Profifußball oder da geht's nicht mehr weiter?
Das ist eine gute Frage. Also ich könnte jetzt einen Gedankengang gar nicht mit herzaubern. Also ich wüsste es gar nicht in der Situation. Klar, wenn...
Weil die Lücke ja eigentlich schon so groß war oder der Schritt ja schon so groß war, ne, in dem kurzen Zeitraum von Bezirksliga Richtung Regionalliga.
Absolut, absolut. Aber ich hatte schon gemerkt, dass ich in der Oberliga dann auch im zweiten Jahr relativ schnell mit der Qualität und dann auch der Schnelligkeit generell dieses Fußballs zurechtkam und für mich dann auch festgestellt habe, okay, das ist schon möglich. Aber ehrlicherweise hatte ich auch keine Ahnung, was mich in der Regionalliga erwartet, in der Regionalliga auf dem Dorf oder auch in der Regionalliga in einer U23-Mannschaft. Ist ja auch ein Unterschied, ein Riesenunterschied, finde ich. Ne, also wir haben, also ich habe dann, als ich dann zu 96 bin, ja auch nochmal eine ganz andere Art von technischem Fußball aufgezeigt bekommen und habe dann gemerkt, wo ich eigentlich bin oder wo ich auf jeden Fall nicht bin.
Vielleicht anders gefragt, gab es zu dem Zeitpunkt für dich so eine Art Karriereplan? Also war das schon von Kreisliga zu Oberliga der Punkt, wo du gesagt hast, ich will eigentlich doch wirklich nochmal angreifen, ich will das nochmal probieren, oder bist du zu dem Zeitpunkt zweigleisig gefahren, hast vielleicht schon studiert? Wie war das zu dem Zeitpunkt?
Ich habe tatsächlich mit 18, genau, direkt nach dem Abitur habe ich angefangen zu studieren. Das heißt, in dieser ganzen Zeit Egesdorf habe ich parallel studiert. Und muss dann, ja, ehrlich gestehen, dass eigentlich auch studieren und dann eigentlich in dem Bereich, wo ich jetzt arbeite, immer Variante A war. Also eigentlich immer der eigentliche Weg. Und Fußballspielen von der Wahrnehmung auch für mich eigentlich nebenberuflich, Nebenbereich war. So, auch von dem Zeitaufwand. Und dementsprechend habe ich bis kurz vor der zweiten Regionalligasaison oder kurz vor Ende der zweiten Regionalligasaison hatte ich das Bewusstsein, ja, ich studiere, wenn ich fertig bin, dann denke ich mal, dass ich irgendwie Fußball und Job kombinieren muss, also Bürojob. Und das war bis wirklich zu dem Zeitpunkt, das war Frühling 2018, war das für mich auch so die Empfindung und hatte dementsprechend auch gar nicht drüber nachgedacht, ja, ich probiere es nochmal.
Und was ist dann passiert?
Dann habe ich das erste Mal Kontakt mit der interessanten Welt der Spielerberater in Deutschland gemacht.
Okay.
Tatsächlich, weiß nicht, gerade vielleicht, weil es dann Regionalliga war, ist bei mir persönlich auch relativ gut lief als Stürmer, hatte ich dann schon Gesprächsanfragen von eben den angedeuteten Spielerberatern, wo es dann das erste Mal darum ging, hey, ich erzähle dir mal, was ich mit dir vorhaben könnte, wenn wir uns einigen. Und das war für mich eine neue Welt, muss ich ehrlich gestehen, weil ich selber nie gesagt habe, ich denke mal über den Tellerrand hinaus im Fußball. Sondern habe gesagt, das ist Nebenbereich. Und dann fing es das erste Mal an, dass es so eine Tür öffnete, wo man sagt, wenn ich durch die gehe, muss ich mal komplett umstrukturieren im Kopf. So, das passierte tatsächlich dann, als quasi Christoph Dabrowski von der U23 bei 96 anrief. Und das war für mich eigentlich so der Tag, wo ich gemerkt habe, vielleicht solltest du mal umdenken im Kopf.
Ja, da musst du ja wirklich, wenn man sieht, diese Schritte, die du gemacht hast, ja auch wirklich sehr schnell sein, weil du warst nur ein paar Tage in Hannover und dann solltest du schon mit ins Sommertrainingslager der Profis.
Ach, so,
also kommt man da wirklich hinterher so im Kopf?
Nee, ehrlicherweise hat das schon gedauert. Also ich kann mich aber noch an den Anruf erinnern. Damals war ja auch, wie jetzt übrigens gerade ja auch, André Breitenreiter Trainer bei 96 und sein damaliger Co-Trainer Volkan Bulut rief mich an. Ich natürlich keine Ahnung gehabt, wer es war, weil die Nummer nicht eingespeichert war. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch keine Ahnung, wer Volkan Bulut ist. Muss ich jetzt an der Stelle mal gestehen. Und ich habe in der WG gewohnt und saß mit meinem, oder wahrscheinlich mit beiden WG-Kollegen auf dem Sofa. Und dann rief die Nummer an, ich natürlich rangegangen, raus aus dem Zimmer und kam wieder. Und der Volkan Bulut hatte mich dann halt relativ kurz und knapp unterrichtet, dass ich doch bitte den nächsten Morgen dann und dann am Stadion sein soll und wir dann eben nach St. Peter-Ording fahren mit der ersten Mannschaft. Und ich dann zurück und sagte auch, Jungs, ich weiß auch nicht so richtig, aber ich glaube, ich fahre da morgen mit. War wirklich komisch und ich hatte es nicht gerafft, seien wir ehrlich. Also es hat wirklich ein paar Tage gedauert, auch als ich dann da war, das weiß ich nicht, war eine reine, positiv gesprochen, reine Katastrophe mit meiner ersten Unterschrift, die ich geben musste und war schon in der Nachbetrachtung sehr, sehr amüsant.
Ja, was ja schön, du kommst einfach in eine ganz andere Welt rein, ne? Also sagst du, es hat ein paar Tage gedauert. Wie lange hat es wirklich gedauert, bis du dich einigermaßen wohlgefühlt hast oder dann auch gemerkt hast, okay, ja, es ist eine andere Welt, es funktioniert alles ein bisschen anders, aber irgendwie kann ich trotzdem mithalten?
Ja, ich würde behaupten mehrere Monate, also Richtung Herbst. Irgendwann wurde einem dann bewusst, was da eigentlich passiert ist in den letzten 12, 13 Wochen.
Du hast gerade gesagt, das war positiv gesprochen eine reine Katastrophe, hast von der Unterschrift gesprochen. So in der Nachbetrachtung, was hast du in den ersten Tagen alles falsch gemacht?
Also erstmal habe ich keine Unterschrift geübt, das war der erste Fehler. Tja, ich habe mich verletzt, direkt am zweiten Tag, und ich glaube, ich hätte es verhindern können. Und zwar habe ich eine Blutblase unterm großen Zeh gekriegt, und das ist eigentlich eine Sache, die man verhindern kann mit, keine Ahnung, Zehenkappen, was auch immer. Hätte ich das gewusst, hätte ich es natürlich gemacht, aber ich bin am dritten Tag bei meiner größten Chance des fußballerischen Lebens zu der Zeit, bin ich ausgefallen, weil ich zu unvorsichtig war. Das hat mich so tierisch genervt. Also als U23-Spieler nach dem dritten Tag eine Woche auszufallen, ist natürlich auch eine Katastrophe für einen Trainer oder ein Zeichen, wo man sagt, der ist körperlich vielleicht doch nicht belastbar. Das ist ein ernsthafter Fehler gewesen, ehrlicherweise. Zum Glück hat er ja keine Folgen, aber hätte ja sein können, dass du die Chance dann eben nicht mehr kriegst. Ja. Ich hatte tatsächlich, wir sind dann nochmal ins Trainingslager gefahren, nach Österreich, und meine Eltern hatten Silberhochzeit, zeitgleich. Und ich habe tatsächlich André Breitenreiter gefragt, ob ich nicht, ja, vorzeitig abreisen kann.
Boah, das hätte ich mir nicht getraut.
Ja, ich im Nachhinein eigentlich auch nicht. Und ehrlicherweise bin ich sehr froh, weil ich dann irgendwann, ich sag mal, aufgewacht bin und dann im dritten oder vierten Tag gesagt habe, pass auf, André, ich würde gerne meine Anfrage zurückziehen. Er hatte gesagt, ich denke drüber nach, war natürlich nicht begeistert und hat auch nicht so richtig gezeigt, ob er jetzt gleich völlig ausflippt oder es erstmal liegen lässt. Aber ich habe es zum Glück zurückgezogen und glaube, das war auch ganz gut so.
Sehr gut. Ja, dass es dann vielleicht dann auch eine ganz gute Entscheidung war, zeigt ja, und da kommen wir zum nächsten Highlight, zu deinem Profidebüt.
Ja. Ja,
kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, absolut. Das war vielleicht auch so das erste Mal, dass ich realisiert habe, was hier passiert, als wir jetzt im ersten Pflichtspiel, und zwar ja ein Auswärtsspiel in Karlsruhe, jetzt im DFB-Pokal. Mhm. Da habe ich dann schon realisiert, weil du es vorhin ansprachst, jetzt bist du dabei. Es war nicht nur so, du schnupper einmal rein und dann darfst du wieder runter in eine U23. Nee, jetzt bist du dabei. Also es war schon echt Wahnsinn. Und da erinnere ich mich natürlich sehr gerne zurück, weil das ja viele Glücksmomente auslöst, muss man schon sagen.
Ja. Und lief ja auch relativ erfolgreich, oder?
Ja, gut, als Stürmer 10 Tore, das habe ich irgendwann gelernt und das schien an diesem Tag zu funktionieren tatsächlich. Also das ist das, was ich gelernt habe. Bist du unbekümmert, denkst du nicht viel nach, funktionierst du. Punkt. Ja. Das ist das, was man jedem mitgeben kann, finde ich.
Ja. Du hast damals 3 Tore geschossen
gegen KSC. Anmerkung die Redaktion.
3 Tore. Genau. 3 Tore hat er gemacht. Die erste Frage wäre, was ging dir damals durch den Kopf? Und die zweite Frage wäre, was ging den anderen durch den Kopf? Also ich meine, da sind irgendwie 10 Offensivspieler, Hannover 96, gut bezahlt. Und dann kommt da einer aus der Regionalliga und zeigt denen, wie man Tore schießt. Sorgt ja nicht bei jedem für positive Gefühle.
Nee, sicherlich richtig. Also ich glaube, da spielt eine große Rolle, wie du dich dann außerhalb des Platzes gibst oder ich sag mal in der Kabine gibst. Ne, gerade als junger Spieler bist du ja auch einfach jemand, der sich hinten anstellen sollte. In allen Bereichen, auch in Kommunikation und Anforderungen und was auch immer. Und ich glaube schon, dass ich da in der Nachbetrachtung zum Glück irgendwie ein Gefühl für hatte, dass ich das jedem vermittle, hey, ich bin hier nicht, um jemanden böserweise seinen Platz wegzunehmen, sondern ich will erstmal in erster Linie der Mannschaft helfen. Und das hat erstmal auch jeder so wahrgenommen und mich dementsprechend in die Schublade auch gesteckt. Deswegen hatte ich es menschlich nicht schwer, muss ich echt sagen. Ich wurde von vielen gut aufgenommen. Ich hatte relativ schnell Kollegen, mit denen ich über eigene Probleme, wie zum Beispiel, hey, ich bin neu hier, wie gehe ich mit dem und dem Thema um, sprechen konnte. Und an der Stelle muss ich echt sagen, hatte ich kaum Reibereien irgendwie mit Konkurrenten oder so.
Wobei ich ja sagen muss, dass ich dich auch eher negativ gesehen habe, weil du hast in meinem Startelfdebüt für Braunschweig hast du uns da quasi mit Hannover abgeschossen.
Ich guck mal gerade auf die Uhr, ich habe mich schon gefragt, wann du es ansprichst.
Ja, ich habe auch lange überlegt, aber ich stehe ja dazu. Es ist ja jetzt schon wieder 3,5 Jahre her. So, jetzt kann man es erzählen.
Jetzt mal ernsthaft, 2020, ne?
Ja, es war 2020. Es müsste irgendwie das dritte oder vierte Spiel in der Saison gewesen sein.
Ja, in Hannover das erste, ne? Das erste Derby.
Genau, und da haben wir sogar noch geführt, glaube ich, dann 4-1 verloren. Da hast du ein Ding, glaube ich, gemacht. Und da weiß ich zum Beispiel noch, dass ich dann auch weil mein erstes Spiel Braunschweig kommt dann irgendwie da, klar, ist Derby, ne? Wissen wir alle, ist dann auch nicht so leicht zu verkraften für die Fans, aber ich kam dann halt auch abends zurück nach Braunschweig und da standen sie dann schon am Zaun und haben dich durchbeleidigt. Und ich dachte, okay, sehr schöner Empfang hier.
Herzlich
Spiel.
Willkommen, ja. Ja. Und das war Corona, ne?
Ja, genau.
Also im Stadion waren, glaube ich, 9000 circa.
Ja, es war begrenzt, und war keine Geisterspieler, es war begrenzt. Ja. Genau.
Ja, das stelle ich mir nicht einfach vor. Also ich habe auch ein Derby verloren und ich meine, es ist dann vice versa. Bei uns war dann auch nicht schön, ja, muss man schon sagen.
Ja, aber das deswegen, da wollte ich auch darauf hinaus, das ist natürlich auch dann Begleiterscheinung. Ja, Fußball hat sich ja nun mal auch so ein bisschen verändert, die du dann vorher auch nicht kanntest, dass wenn jetzt sagst, du hast eine Niederlagenserie oder so ein wichtiges Spiel verlierst, so dass du dann auch nicht mehr vielleicht so ganz entspannt durch die Stadt läufst?
Absolut. Und ehrlicherweise war für mich dieses erste Profijahr total paradox, weil für mich persönlich lief das super. Und ehrlicherweise sage ich, oder habe ich es gerade gesagt, ich bin da, um irgendwie der Mannschaft zu helfen. Und was passiert? Wir sind abgestiegen. Hm. Also völlig konträr laufende Entwicklung und Empfindung ja eigentlich. Und ich durfte nicht meinen Gefühlen freien Lauf lassen, dass ich irgendwie sehr, sehr froh bin und glücklich bin und ich mich gut fühle, weil wir, ich sag mal, mannschaftlich einfach auch wirklich auf einer Talfahrt waren und die zum Schluss ja auch wirklich mit dem Abstieg ja überhaupt nicht gut ausgingen. Und deswegen, das war dann schon eine Erkenntnis beziehungsweise ein Prozess bei mir, wo ich mich selber natürlich auch kennengelernt habe, ne? Diese Dinge zu verarbeiten, die auch nach außen hin so zu tragen, wie die Öffentlichkeit es von dir verlangt. Das ist ja leider auch die Bürde eines Fußballspielers oder einer Person im öffentlichen Leben. Du musst dich schon so ein bisschen nach einer gewissen Leitlinie, die Öffentlichkeit vorgibt, auch verhalten. Ja. Und dementsprechend war das schon ein prägendes Jahr, muss ich echt sagen.
Ja, aber jetzt bist du natürlich auch jemand, der, was du ja auch schon gesagt hast, Fußball jetzt nicht die absolute, also dass es nicht nur um Fußball geht, du hast ja genug andere Sachen, wo du dich mit auseinandersetzt, wo du es vielleicht auch nicht ganz auf eine Höhe hebst, wo es auch nicht hingehört. Hat dir das dann trotzdem auch geholfen? Ich meine, nicht umsonst hast du jetzt auch, sonst würdest du ja immer noch spielen, wenn du sagst, es gibt nur Fußball, Fußball, Fußball. Hat dir das vielleicht auch geholfen, damit umzugehen, sagen, es ist halt nicht alles?
Ja, absolut. Kann ich nur so bestätigen. Für mich war es natürlich wichtig, genau. Im Nachhinein ist es mir viel klarer geworden. Ich musste mein soziales Umfeld, was ich vor dem Fußball aufgebaut hatte, durch, ich sag mal, Freunde in der Umgebung, ich sag mal im Dorf, Schulfreunde und auch Fußballfreunde bei meinen beiden Vereinen vorher, musste ich nicht aufgeben. Also ich musste nicht raus aus meinem sozialen Umfeld. Das heißt,
hast du noch in der WG gelebt?
Ich habe das Bundesliga-Jahr, habe ich noch in der WG gewohnt, ja.
Geil.
Super Zeit.
Haben die beiden Jungs mal zwischendurch eine Karte bekommen oder mussten die kaufen bei dir?
Ja, doch, ein, zwei haben sie dann gekriegt. Liebe Grüße gehen raus, die beiden hören den Podcast sehr gerne.
Ja, sehr gut. Liebe Grüße.
Nee, also das war, glaube ich, wesentlich für mich, dass ich in schwierigen Zeiten, wo wir mal eine Niederlageserie oder ähnliches hatten, die mich aufgefangen haben. Ne, und da muss ich echt sagen, dass ich dann halt relativ schnell an Leute kam, die mit mir und also nicht über Fußball reden wollten, mit denen ich auch andere Verbindungen hatte. Und das war enorm wichtig. Und das fehlt, glaube ich, jetzt mal neutral gesprochen, einem Spieler, der beispielsweise aus Süddeutschland hochkommt nach Norddeutschland und erstmal nur, ich sag mal, mit vielleicht seiner Frau und seinem Kind hier ist oder vielleicht sogar ganz alleine. Ne, denn der hat nur ein soziales Umfeld, was mit Fußball zu tun hat. Und ich konnte halt immer raus und das hat enorm geholfen.
Das kann man gut nachvollziehen. Wir haben ja auch oder wollten sehr, sehr gerne mit dir sprechen, weil wir dachten, du bist jemand, der vielleicht wirklich mal einen ganz anderen Blick auf diesen Profifußball hat und vielleicht eine ganz andere Form von Fußballromantik als Profifußballer erlebt haben könnte, eben weil er einen anderen Blick und einen anderen Werdegang hatte. Magst du vielleicht einmal erzählen, eben weil du nicht im NLZ warst, weil dieser Weg nicht so vorgezeichnet war, wie du den Profifußball im Positiven wie auch im Negativen erlebt hast? Also wo hast du gedacht, boah, das ist viel geiler, als ich es je gedacht habe? Wo hast du manchmal gedacht, boah, ich bin irgendwie auch froh, dass das nicht allein mein Lebensinhalt ist?
Ja, wie fange ich an? Ich glaube, dass ich wahnsinnig froh darüber jetzt, ich sag mal, auf meine Laufbahn bezogen bin, dass ich nicht meine Jugend opfern musste, dass ich nicht mit 10, sage ich jetzt einfach mal, in der Akademie bin und wie es viele machen, zu rechterweise auch, sich so früh schon festlegen und sagen, Tunnelblick, Fußball. Weil ich glaube, was dann passiert ist, und das kann man, glaube ich, gar nicht verhindern, ist, man verliert natürlich ein bisschen die Breite des Horizonts. Also man kann gar nicht austesten, was für Interessen habe ich noch. Auf der anderen Seite muss man ja auch ehrlicherweise sagen, der Profifußball ist einfacher zu erreichen, je früher du anfängst. Es geht um Wiederholung, es geht um Automatismen und je öfter du, ich sag mal, den Ball versuchst gerade auszupassen, desto wahrscheinlicher ist es, dass du es irgendwann hinkriegst. Aber das ist für mich natürlich, weil ich natürlich im Nachhinein auch sagen kann, es hat trotzdem für Bundesliga und zweite Bundesliga gereicht, so schön gewesen, weil ich bis 22 oder 21 ein normales Leben geführt habe. Das heißt, ich habe irgendwo ganz normal mein Abitur gemacht. Ich habe mal ein kleines Sommersemester in Schottland studiert. Also das sind so Themen, die verlierst du natürlich, wenn du dich relativ früh drauf fokussiert. Und das Schlimme ist ja, schlimm in Anführungszeichen, es gibt viele, die es dann nicht schaffen. Und die es vielleicht dann auch bereuen und sagen, boah, ich habe dann irgendwo, und das meistens ja mit einem fortgeschrittenen Alter erst, ich habe irgendwo dann meine Jugend geopfert und habe es dann nicht geschafft. Aber jetzt kommt natürlich jeder um die Ecke und sagt, ja, wenn du es nicht probierst, schaffst du es nicht. Dann hast du eh schon verloren. Ne? Also das kann ich auch verstehen. Aber die positive Sache am Fußball für mich jetzt auch, um jetzt mal bloß nicht zu negativ darüber zu reden, ich habe wahnsinnig viele Kontakte geknüpft, die ich natürlich so niemals hätte knüpfen können. Ich habe Leute kennengelernt und jetzt dementsprechend auch irgendwo in meinem Bekanntenkreis, wo ich sage, da hoffe ich, dass ich mein Leben lang Kontakt zu pflegen darf. Es hat mich persönlich geprägt, beispielsweise der Umgang mit Druck, der für mich auch sicherlich für meine jetzige berufliche Laufbahn, aber auch fürs Privatleben, fürs generelle Umgehen mit Problemen natürlich wahnsinnig weitergeholfen hat. Ich glaube, dass man das in so einer Art und Weise schwierig anders kompensieren kann. Also ihr werdet es nachempfinden, irgendwo in einem 50.000 Zuschauerstadion zu spielen und letzten Endes ja von Minute 1 zu wissen, hier geht's ja um alles gefühlt. Das erschlägt dann emotional natürlich auch und das ist dann auch ein Training, ein Lebenstraining, mit solchen Drucksituationen umzugehen. Und da muss ich sagen, das hätte ich ja niemals sonst irgendwie lernen dürfen. In solch einer Art und Weise.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das auf jeden Fall nachempfinden. Du hast vorhin ja schon mal das Wort Unbekümmertheit benutzt. Wenn du jetzt auch den Weg beschreibst, du musstest in der Jugend auf nicht wirklich viel dann auch verzichten. Hast du dir diese Unbekümmertheit bis zum Schluss, bis zum gewissen Grad auch erhalten können, weil du vielleicht auch noch nicht so in Anführungsstrichen abgenutzt war, schon aus der Jugendzeit so leistungsgetrimmt gewesen zu sein?
Ich habe es versucht, aber ich glaube, sich das herbeireden ist schwer und es gelingt einem dann ja nicht, weil du dann ja wieder drüber nachdenkst. Und da muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich es leider nicht so gut hingekriegt habe, wie ich es mir gewünscht hätte, jetzt auch in der Nachbetrachtung. Das erste Jahr lief absolut so, dass man sagen kann, okay, das lag auch irgendwo daran, dass ich einfach frei aufspielen konnte. Ich war unbeschriebenes Blatt, hilft meistens ja auch. Und dann fing das an und da gehört ja alles dazu. Eigene Erwartungshaltung, die man untertrifft, Erwartungshaltung von seinen Mitmenschen, von dem Trainer, von den Medien, von der Öffentlichkeit. Und dieser Umgang damit, der hat gedauert. Also ich sag mal, dieser Lernprozess. Und deswegen habe ich schon gemerkt, im zweiten, vielleicht im dritten Jahr war es extrem, dass man schon versucht und erkennt, hey, das liegt daran, dass du gerade nicht so frei im Kopf bist, mach dich mal wieder frei. Aber das hinzukriegen ist ja eine andere Sache. Ich kann es ja nicht nur sagen, sondern es muss auch hinkriegen. Und da habe ich zum Beispiel mit einem Sportpsychologen mal drüber gesprochen und habe dann an der Stelle auch für mich festgestellt, dass das ein Weg ist, sowas zu behandeln, sowas irgendwie mal anzugehen. Aber auch viele Gespräche eben auch mit meinem sozialen Umfeld, was nicht mit Fußball zu tun hat. Und an der Stelle, ja, muss ich schon sagen, dass ich eigentlich im Nachhinein ein bisschen freier hätte sein können.
Werbung.
Ja, Neujahrsvorsätze und so weiter ist ja alles immer schön und gut, aber wenn man Routinen hat, die man jetzt schon über Jahre anwendet, wie ich es ja mit AG1 tue, dann muss ich mich ja nicht ändern, dann kann ich ja einfach beibehalten. Und wenn ich es dann mal ganz ausnahmsweise nicht tue, nämlich das Erste, was ich am Morgen mache, mir meinen Messlöffel AG1 250 Milliliter Wasser in den Shaker zu machen, schütteln und runter damit, wenn ich es ausnahmsweise vielleicht mal vergesse, dann habe ich immer noch 2 Kinder zu Hause, die mittlerweile wissen, der Papa macht das jeden Morgen und dann weisen die mich darauf hin, dass ich doch vielleicht etwas vergessen hätte. Also, es wird nicht passieren, dass ich ohne AG1 in den Tag starte und das tue ich einfach seit Jahren, weil es mir gut tut, weil ich mich damit gut fühle, weil Haut- und Nägelgesundheit ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich sehe das einfach. Das funktioniert und es ist jetzt nicht so, dass man sagt, es ersetzt jetzt irgendwie eine ganze Ernährung, aber es ergänzt sie einfach ungemein gut, um sich gut zu fühlen, um nicht gesund zu werden, sondern gesund zu bleiben. Und das kann ich auch bestätigen. Ich bin wirklich sehr selten krank und ich bin sehr überzeugt davon, dass das zu einem großen Teil auch an AG1 liegt. Und ja, natürlich, AG1 war schon oft Partner hier und trotzdem möchte ich es gerne wiederholen, was es denn einfach genau bedeutet. Thema Energie ist ein Vitamin B-Komplex, Vitamin C, Phosphor, Mangan. Man sagt immer so schön, mit Energie in den Tag zu starten, die dann auch anhält. Nicht so wie mit Kaffee, der nur kurzzeitig wirkt, sondern wirklich langfristig anhält. Das ist bei AG1 gegeben. Es geht auch um Fokus und Stressausgleich. Ne? Auch da wieder der Vitamin B-Komplex, Vitamin C. Und für die mentale Gesundheit und für die mentale Klarheit einfach auch da ist. Und vor allem befinden wir uns ja gerade auch wieder in einer Jahreszeit, wo man anfällig ist für gewisse Krankheiten. Und deswegen ist das Thema Immunstärke auch besonders wichtig. Und auch da ist Vitamin C, Zink, Kupfer, Folat, alles am Start. Und jetzt noch was ganz Wichtiges. Für 2,90 Euro am Tag bekommt ihr mit AG1 das Original. Ein Supplement, das euch wirklich unterstützt. Und das wird auch schon seit Jahren von meinen Podcast-Kollegen Huberman und Joe Rogan empfohlen. Also da muss wohl was dahinter sein. Und natürlich auch 15 Jahre Forschung mit hochwertigen Inhaltsstoffen in hoher Bioverfügbarkeit und Synergien. Ich denke, das spricht auch für sich. Also, ich habe es vorhin schon gesagt, ich sage es aber nochmal. Obwohl es ganz einfach ist. Kaltes Wasser, 250 Milliliter, ein Messlöffel AG1 in den Shaker, schütteln, trinken, fertig. So, und was müsst ihr tun? Auch das ist einfach. Ihr geht auf drinkag1.com/lupin und da erhaltet ihr jetzt das Welcome Kit. Das sind 5 praktische Travel Packs für unterwegs und eine Flasche Vitamin D3 plus K2 im Wert von 69 Euro gratis. Dazu bei einem Abschluss eines monatlichen Abos. Das ist doch sehr schön. Das kann ich nur empfehlen. Und falls ihr euch noch unsicher seid, da gibt es natürlich kein Risiko, denn mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie seid ihr auf der sicheren Seite. Es gibt keine Versandkosten, keine Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist auch weiterhin jederzeit möglich.
Werbung Ende.
Wie klingt das eigentlich für dich, Felix, wenn du so Hendriks Weg hörst, der auf dem zweiten Bildungsweg Fußballprofi geworden ist? Sehnst du dich manchmal danach zurück, was du in deiner Jugend verpasst hast, oder gar nicht so wild?
Doch, definitiv. Also im Nachhinein. Ich glaube, wir haben es hier auch schon ein paar Mal thematisiert gehabt. Es ist ja im Nachhinein so, dass du denkst, okay, das habe ich verpasst, das habe ich verpasst. In dem Moment, wo es so war, wolltest du irgendwie gar nichts anderes. Da hast du das gemacht und hast ja auch Spaß bei gehabt und warst erfolgreich. Dann ist ja auch klar, dass es Spaß macht. Und dann gehst du den Weg irgendwie weiter und denkst in dem Alter gar nicht groß drüber nach. Wenn ich aber im Nachhinein drauf schaue und sehe, was vielleicht andere in dem Alter auch erlebt haben, worauf ich verzichtet habe, und da geht's ja auch um Kontakte, um Freundschaften, die man vielleicht in dem Alter schon knüpft. Die gab's bei mir in dem Fall nicht. Deswegen, ja, wenn ich das so höre, ist das ein Weg, wenn er so möglich ist, den man hätte natürlich auch gerne genommen. Aber es gibt nicht diesen einen Weg. Und das ist ja auch gut so. Das ist ja auch einfach ein gutes Beispiel. Und was uns ja so ein bisschen eint, Hendrik, ist ja, dass wir beide relativ früh ja dann auch unsere Karriere beendet haben. Ich mit 30, du schon mit 27. Hast du diese Entscheidung getroffen? Also bei mir ist zum Beispiel so, ich habe es auch oft erklärt, es gab jetzt nicht diesen einen Grund. Das war ein Zusammenspiel von mehreren. Wie war es bei dir?
Ja, es gab einen prägenden, würde ich mal behaupten, aber viele kleine drumherum, die es einfach noch ein bisschen beschleunigt haben. Also erstmal der Zeitpunkt, Sommer 23, lag einerseits ganz klar daran, dass mein Vertrag auslief und an der Entwicklung, die parallel auf der anderen Schiene, die ich vorhin mal erwähnt habe, die eigentlich immer Plan A war, dann irgendwann so Fahrt aufgenommen hat. Und dementsprechend, um es mal bildlich zu sagen, ging im Büro, wo ich immer hin wollte, also halt Büro hört sich doof an, ne?
Ja, das kann ja sein.
Da ging eine Tür auf, durch die ich gehen wollte. Durch die ich gehen wollte, insofern, dass ich gesagt habe, es passt, glaube ich, gerade zeitlich optimal. Und das habe ich circa, ich sag mal, im Januar, Februar des Jahres entschieden, dass ich im Juni dann auch nichts anderes mehr machen will im Bereich Fußball. Und hatte relativ schnell für mich innere Sicherheit. Ich habe das ein bisschen für mich behalten, 5-6 Wochen, und habe dann wirklich auch gesagt, boah, das sollst du dir vielleicht 3-4 Mal überlegen, wenn du das kommunizierst. Weil wenn du es kommunizierst, ist es entschieden.
Ja. Und du weißt ja auch, ne, du bist mit 27 sehr jung, da kommen Nachfragen, ne?
Da kommen Nachfragen, ja, da muss ich mir erstmal ein bisschen was aufschreiben oder ausdenken. Nee, aber das war dann irgendwann, ich sag mal so früher März, war das so glasklar für mich, da habe ich mich selber erschrocken. So als ob ich das quasi vor meiner Karriere schon geplant habe. Ganz komisch.
Aber das klingt doch trotzdem völlig absurd. Also ich glaube, wenn du einen 27-Jährigen fragst, dann sagt jeder normale 27-Jährige, boah, Traum vom Profifußballer, das wär's noch. Und du stehst im Stadion und sagst, der Traum vom Büro, er könnte aufgehen. Da öffnet sich eine Tür für mich.
Man kann es nicht vergleichen, da hast du vollkommen recht. Also da werden viele auch sagen, was ist das für ein Idiot? Sorry, aber kann ich auch nachvollziehen.
Zu erklären. Ja.
Die Sprüche habe ich auch gekriegt, alle mit einem Zwinkern, aber ich sage auch, ja, ich verstehe es. Und ich muss ja auch sagen, toi, 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 ich gehe ja auch nicht irgendwie mit einem kaputten Körper daraus, dass ich sage, beide Knie kaputt. Jetzt muss ich auch langsam mal darauf achten, dass ich mit 40 noch gerade ausgehen kann. So ist es ja auch nicht. Hatte ich ja zum Glück wirklich nichts Großes. Aber vielleicht habe ich es nur gemacht, weil ich auch so angefangen habe, wie ich angefangen habe. Dass es tatsächlich nie zu diesem extremen Mittelpunkt in meinem Leben wurde. Weil es eben verhältnismäßig nur 5 Profijahre waren und ich nicht schon mit 10 in Hannover 96 Bettwäsche geschlafen habe. Nein, also im Grunde davon geträumt habe, jetzt muss und dann will ich es auch ausreizen bis zum Gegner. Ich habe das wahnsinnig gerne angenommen und ich bin unglaublich dankbar und weiß auch ganz genau, dass da viel, ich habe es vorhin schon gesagt, Glück und Zufall zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein, die richtigen Personen, die das entscheiden auch. Ne? Ich habe vorhin angesprochen, André Breitenreiter war einer davon. Mhm. Das gehört alles dazu, das weiß ich auch. Aber ich habe dann irgendwann für mich selber auch entschieden, ich bin mit dem Thema an der Stelle durch.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe da größten Respekt vor, weil du sagst, es ist einer, das nicht auszureizen hinten raus. Das machen ja schon welche, die trotzdem irgendwie schon mit 17 ihre ersten Spiele gemacht haben im Profibereich. Die Vision trotzdem bis 38 spielen, muss ja auch jeder für sich entscheiden. Aber du bist ja eigentlich auch erst später zugekommen, hast es dann trotzdem nicht ausgereizt. Und trotzdem stehst du dann einfach dafür, klare Entscheidungen zu treffen, dass so zu entscheiden, wie du auch glücklich bist damit. Ne? Also nicht sagen, du musst jetzt hier, du musst ja eigentlich auch anderen nicht erklären, warum du eine Entscheidung für dein Leben triffst. Ist ja egal, wie alt du bist. Mit 27 bist du ja in der Lage dazu.
Absolut.
Und das, finde ich, macht das irgendwie auch deine Geschichte ja auch einzigartig und besonders und verdient für mich auch Respekt, weil ich glaube schon, dass viele an diesen Punkt auch kommen, ob es jetzt mit 27, 28, 30 oder sonst was ist, aber sich vielleicht dann auch so treiben lassen von der öffentlichen Meinung, der kann ja noch nicht aufhören, ist ja noch viel zu früh, der ist ja noch fit, der ist ja noch gut genug. Ich meine, brauchen wir auch nicht drüber reden, du hättest sicher auch noch irgendwo, ob es jetzt in Hannover oder woanders gewesen wäre, auch noch einen Vertrag bekommen, um auf dem Level weiterzuspielen. Und trotzdem triffst du ja eine Entscheidung für dein Leben und das, finde ich, hat absoluten Respekt verdient und vor allen Dingen hat es auch verdient, dass da nicht kritisch nachgefragt wird in dem Sinne. Es ist interessant, da die Beweggründe zu erfahren, aber es ist ja eine Entscheidung einfach, die du für dich getroffen hast und deswegen finde ich das mega, mega interessant und ja, das finde ich schön, das von dir auch nochmal so jetzt hier gehört zu haben, weil ich glaube schon, dass ich auch so ein bisschen an einem ähnlichen Punkt war, auch wenn jetzt natürlich bis bei mir anders angefangen hat.
Weil du noch studieren gehen wolltest, oder?
Das würde ich jetzt hiermit auch, da könnt ihr mich auch drauf festnageln, ausschließen. Aber dann, das ist ja okay. Das ist, ich erzähle hier ja lieber ein bisschen so mit dir und interessanten Leuten.
An der Stelle noch vielleicht ganz kurz hinzugefügt, man darf natürlich in meiner Situation nicht vergessen, ich hatte halt auch direkt einen Plan, den ich dann weiter verfolgen wollte im Sommer. Ja. Ich wusste ganz genau, was ich dann machen will. Und das hat natürlich ein bisschen angezogen, also magnetisch angezogen in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich könnte jetzt hier noch weitermachen und ich wüsste sowieso nicht, was ich sonst mache, dann mache ich lieber erstmal weiter. So war es ja nicht. Und ich glaube, deswegen ist das auch ein Grund gewesen, ne? Dass ich einfach letzten Endes nur switchen musste wieder und war direkt wieder in einer Aufgabe drin. Ich war nicht verloren in irgendwie luftleeren Raum.
Trotzdem nochmal die Frage, ich verstehe das total, dass das Respekt verdient hat, dass es deine Entscheidung ist und dass das auch für dich total Sinn ergibt. Trotzdem bei deinen Fertigkeiten, die du ja ohne Diskussion auf dem Platz einfach hast, warum war es für dich keine Option mehr, woanders weiter zu spielen? Also ich meine, Regionalliga, da verdient man auch noch ganz okayes Geld so nebenher, spielt ein bisschen Fußball, wäre doch eine Option gewesen, oder?
Absolut, aber da bin ich ganz rational rangegangen und habe gesagt, die Zeit, die ich jetzt noch, nicht falsch verstehen, aber verplemper in einem Bereich, wo ich nicht so ganz überzeugt von bin. Die kann ich nutzen im Büro natürlich jetzt die 2 Jahre zu vollziehen. Es ist bei mir tatsächlich so, dass ich einen Rahmen hatte, wo ich anfangen musste und die konnte ich nicht überspringen. Das heißt, ich musste 2 Praxisjahre sammeln, um jetzt im Sommer in dieses Examen gehen zu dürfen, um erst richtig anfangen zu können. Das heißt, je früher ich ins Büro gehe, desto früher kann ich richtig anfangen. Und das hat einen schon getriggert. Und ich hatte dann an dem Punkt einfach die innere Überzeugung, das ist ein guter Punkt, auf einem gewissen Niveau bei Hannover 96 und natürlich auch im Profifußball selbst aufzuhören und bei einem anderen Niveau, was ich persönlich für gleichwertig halte, nur in einem anderen Bereich, wo ich auch sage, ich bin vollstens überzeugt von dieser Branche für mich einfach als Branche, in der ich arbeiten möchte, kann ich auf gleichem Niveau anfangen, nur eben in einer anderen Branche. Und da sage ich, hat es für mich einfach Sinn ergeben, keine Zeit zu verlieren.
Allgemein, der Blick auf den Profifußball ist jetzt so, wenn du ein bisschen zurückschaust, auch die Liebe zum Fußball jetzt so als Profi, ist sie größer oder kleiner geworden?
Die ist
oder
größer,
ist gleich geblieben?
Die ist größer geworden, tatsächlich. Größer? Also okay. Ich gucke sehr gerne noch Fußball. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht oder unmittelbar danach. Hast du noch gerne viel geguckt oder gar nicht?
Ja, wenn ich diesen persönlichen Bezug habe. Ne? Also wenn ich mit Jungs zusammengespielt habe, wenn die dann noch gespielt haben oder die Vereine, wo ich gespielt habe, das auf jeden Fall. Sonst hat sich schon so ein bisschen dahingehend verändert, dass jetzt der Samstagnachmittag nicht nur durch Fußball bestimmt wird.
Ja, kann ich verstehen. Das war es bei mir auch sowieso nie, aber ich gucke 96 regelmäßig, habe auch eine Dauerkarte und gucke, ich sag mal, Champions League Fußball auch sehr, sehr gerne. So, und mache das aus vollster Überzeugung, weil ich gucke auch natürlich anders Fußball. Man ist taktisch anders drauf und man hat früher ja schon vor dem Fernseher manchmal geschimpft und ich will es jetzt nicht ausweiten, macht man irgendwie nicht mehr, weil man genau weiß, dieser Ball anderthalb Meter vom Tor.
Nur mit dem Schiedsrichter halt. Ne?
Genau,
mit dem Schiedsrichter.
Das steht ja außer Frage, ist ja klar. Der Ball, der anderthalb Meter vom Tor, vom leeren Tor, kurz hoppelt und der dann rüber geht vom Stürmer. Man weiß, wie es ist.
Ja, ja.
Man weiß es einfach. Und deswegen, ich bin nicht mehr der, der dann fast in den Fernseher reinkriecht und sagt, so der klassische Spruch, das könnte ich besser. So, ne? Ich glaube, das würde mir nicht mehr passieren. Und das ist vielleicht der Unterschied.
Wobei du es ja trotzdem ja auch bewiesen hast, dass du es besser kannst. Also du könntest es, du wärst noch einer der wenigen, der es vor dem Fernseher auch behaupten dürfte.
Ja, aber ich habe auch schon ein paar aus genau der Situation rübergeschossen.
Das ist wohl richtig.
Wahrscheinlich ein paar zu viele.
Man kann vielleicht kurz verraten, du warst damals, als du angefangen hast bei Hannover 96, warst du in einem Kader mit Niklas Füllkrug und Waldemar Anton, die beide jetzt zum Beispiel bei der Europameisterschaft mit im Kader standen. Wie verfolgst du so deren Karrieren? Also ich meine, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt eures Lebens wart ihr ja an dem exakt gleichen Punkt sozusagen.
Ja, absolut richtig. Gerade von Fülle habe ich sehr intensiv verfolgt, auch schon 2022 in Katar, weil wir waren natürlich bei 96 irgendwo dann auch Mitspieler, Schrägstrich Konkurrenten, aber ich habe sowas immer eher als Mitspieler gesehen und habe mich sehr gut mit Fülle verstanden und muss auch sagen, dass er dann auch ein gewisses Vorbild für mich war und jetzt mittlerweile natürlich auch immer noch ist. Nur und an der Stelle habe ich natürlich immer genauer hingeguckt und bin sowas von glücklich, dass der das gepackt hat, weil bei ihm war es für mich sowas von eindeutig Fleiß, der ihn dahin gebracht hat, wo er jetzt ist, ob es jetzt England ist oder eben Nationalmannschaft, wo ich sage, das ist jemand, der hat so verdient, ne? Und der sicherlich auch durch Verletzungen gebeutelt war. An der Stelle habe ich immer genau angeguckt und habe mich tierisch gefreut auch und sehr gerne zugeguckt, weil die Art und Weise, wie er Fußball spielt, ist natürlich für einen Stürmer, auch mit meiner Art und Weise, wie ich Fußball oder einen Stürmer verstehe, natürlich super schön zu schauen.
Ja, definitiv. Ich habe mit Füller auch in Bremen in seiner ganz frühen Zeit zusammengespielt. U23 waren wir da noch. Und das, was du sagst, da hat man damals schon gesehen, ne? Der Fleiß, dieser Ehrgeiz vor allem, dieses auch Stürmerdenken, ne? Dieses Getriebene, ich bin nur glücklich, wenn ich ein Tor geschossen habe.
Absolut.
Und das hat ihn sicher jetzt auch dahin gebracht, wo er jetzt ist. Natürlich wäre vielleicht durch einige Verletzungen weniger noch ein bisschen mehr möglich gewesen, aber, und das, ich glaube, das, was du dann ja auch gesagt hast, ne? Also dieser persönlichen Beziehungen, die man dann entwickelt in den Jahren, das ist das Schöne, das jetzt einfach dann auch so vielleicht mal in Ruhe auf dem Sofa weiter zu verfolgen. Ne? Man kennt den Menschen dahinter, man weiß, was der auch leistet, um da zu sein, und da macht uns das, und das spreche ich für uns beide, so auch einfach dann Spaß, aus diesem Grund Fußball zu schauen, oder?
Absolut. Kann ich genauso unterschreiben.
Vielleicht noch ganz kurz, ich kenne die Anekdote von Oliver Kahn, der irgendwann mal erzählt hat, dass er seit seinem allerletzten Karrierespiel nie wieder Fußballschuhe anhatte. Wie ist es bei dir?
Ach, auf jeden Fall. Wir haben tatsächlich hier in der Nähe ein Fitnessstudio, wo wir alle angemeldet sind. Ich sag mal, alle in dem Sinne, mit denen ich früher auch gekickt habe und die jetzt auch in meiner Situation sind, einfach aufgrund von Arbeit nicht mehr kicken. Und wir treffen uns mittwochs und spielen Fußball. Und das sehr regelmäßig. Ich brauche es, ich hatte es eingangs schon erwähnt. Und wir haben tatsächlich kurz vor Weihnachten ein Hallenturnier gespielt, was 2 Tage Rückenschmerzen nach sich gezogen hat, aber was tierisch Bock gemacht hat.
Aber es ist krass, wie man so schnell, so relativ schnell rauskommt, diese kurzen Bewegungen und so, ne?
Oh ja, oh ja. Also muss ich auch wirklich sagen, das hat mich leider auch sehr erschrocken.
Aber also bei mir ist es auch so, dann nervt dich das, dass du vielleicht nicht mehr, was der Kopf will, so mit den Beinen umsetzen kannst. So,
nervt aber mich, aber jetzt frage ich dich auch mal, geht's dir auch so, man ist überzeugt davon, dass wenn man 2 Wochen ernst meint mit Training, dass man schnell wieder hinkommen könnte?
Ja, ich sag auch mal, wenn ich mich jetzt mal richtig fit mache, ne, genau. So, dann geht das wieder so, weil...
Und, hast du es seitdem gemacht?
Ne, natürlich nicht. Natürlich nicht, aber da kann mir auch keiner das Gegenteil beweisen, so, ne?
Auch nicht schlecht.
Behaupten wir einfach mal und so. Ich habe das ja wirklich, aber teilweise jetzt so in der Icon League oder so auch mitgespielt, und dann ist es halt so, du erkennst die Räume, wo du rein musst, aber der Körper kann, also du kannst es nicht umsetzen, weißt du? Also das ist so, das ärgert einen auch, weil man dann auch wirklich wieder ehrgeizig ist, wenn man da steht. Aber ich würde das auch gerne eigentlich wieder öfter machen. So einen Tag in der Woche wäre schon ganz geil. Also ich verstehe schon, wenn man das macht. Ich verstehe aber auch Oli Kahn. Ich glaube, der hat da einfach auch zu hohe Ansprüche. Der könnte sich nirgends irgendwie auch mal auf so ein Freundschaftsspiel treffen. Und das geht nicht.
Ja, das stimmt.
Super, Hendrik, ich würde sagen, das war mega interessant. Vielen Dank für deine Zeit. Wir haben einiges erfahren. Ich habe einige Parallelen zwischen uns erkannt. Ist auch sehr schön. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Vielen lieben Dank und vor allem natürlich auch viel Glück bei deiner anstehenden Prüfung.
Oh ja, das verfolgen wir.
Ja, herzlichen Dank. Ich habe schon gehört, die Daumen sind gedrückt.
Ja, wir sind
muss wahrscheinlich auch.
Danke dir, mach's gut.
Macht's gut, ihr beiden. Ciao.
Einfach mal lupen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.